Willkommen zum gemeinsamen Sein bei Jetzt TV. Wir können einfach schauen, was ist unsere Gewohnheit, die Gewohnheit unserer Aufmerksamkeit. Wenn wir unter Menschen sind zum Beispiel, warten wir darauf, dass irgendetwas passiert, dass jemand etwas sagt. Oder sind wir bei uns präsent, wach? Bei uns. Man könnte auch das anders formulieren und sagen, ist unsere Aufmerksamkeit nach außen gekehrt oder nach innen gekehrt? Dann können wir untersuchen, wenn wir die Aufmerksamkeit nach innen kehren, das heißt zu uns, zu dem, der alles wahrnimmt, bekommen wir trotzdem mit, was geschieht. Macht diese kleine Verschiebung der Aufmerksamkeit einen Unterschied? Und wie ist es, wenn unsere Aufmerksamkeit bei uns ist? Ist da so ein Gefühl von Fülle, also von Reichtum oder eher von Mangel? Dann können wir auch das Experiment umkehren und zu unserer alten Gewohnheit kurz umkehren und die Aufmerksamkeit nach außen lenken und das Innen vergessen und zu schauen, ist das ein Gefühl von Fülle oder ist das ein Gefühl, da fehlt irgendwas? Einfach nur zu beobachten, ohne dass es eine richtige Antwort gibt. Wie ist es, wenn ich den Körper mit einbeziehe in die Aufmerksamkeit? Das heißt, ich beziehe den oder das, was wahrnimmt, ein, beziehe den eigenen Körper mit ein und spüre, was auch immer da zu spüren ist. Den Atem vielleicht oder Empfindungen oder den Druck des Gesäßes auf dem Stuhl. Einfach hier präsent die Aufmerksamkeit ruhen. Im Sein. Und wie immer seid ihr eingeladen, eure Mikrofone zu aktivieren, wenn ihr was sagen wollt. Oder was in den Chat zu schreiben, im YouTube-Kanal. Schaut mal meinen an. Sonny schreibt, hallo Kevin, was sagst du zu Traumata? Sich damit auseinanderzusetzen oder schlichtweg nicht real, einfach nicht real? Traumata bezeichnen wir Erlebnisse, die wir nicht vollkommen verarbeitet haben, könnten wir sagen. Das heißt, zwei Personen können in einem Auto sein und einen Unfall haben, im gleichen Auto. Und die eine Person verarbeitet das schneller. Innerhalb von Tagen vielleicht. Oder noch schneller oder Wochen und die andere Person, da bleibt immer irgendwas übrig. Zum Beispiel, dass die Person sehr ängstlich wird, wenn sie im Auto ist in der Zukunft. Das heißt, wenn wir Dinge erlebt haben, die wir nicht vollkommen verarbeitet haben, bereiten uns diese Dinge Schwierigkeiten, obwohl das Erlebnis längst vorbei ist. Und es macht immer Sinn, wenn uns etwas Schwierigkeiten bereitet, dem Aufmerksamkeit zu geben. In der Form, die möglichst nicht darin resultiert, dass wir mit den Gedanken ständig kreisen und das, was uns widerfahren ist, sondern eine Aufmerksamkeit geben, um dieses noch nicht vollkommen verarbeitete Erlebnis zu verarbeiten. Das Beispiel, das ich gegeben habe von einem Autounfall, das ist quasi ein einmaliges Erlebnis. Diese Art von Trauma nennt man Schocktrauma. Und die andere Art von Ereignis, mit der wir konfrontiert sind als Menschen, aber auch Tiere, natürlich sind Entwicklungstraumen, das heißt Traumen, denen wir immer wieder ausgesetzt sind. Das heißt, wenn wir in der Familie aufwachsen, in der Missbrauch in irgendeiner Form, emotionaler Missbrauch zum Beispiel, indem wir das einer solchen Situation ausgesetzt sind, sind wir quasi dauerhaft mit höchst schwierigen Situationen konfrontiert und akquirieren bestimmte Verhaltensmuster, die wir dann später in unseren Beziehungen fortsetzen. Das heißt also, es macht sehr viel Sinn, sich mit dem zu beschäftigen, was einem widerfahren ist, und auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man die Möglichkeit hat, sich das leisten kann, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, zu sagen, dass sowas nicht real ist. Der Begriff real in der Satsang-Szene wird sehr oft verwendet für das, was immer da ist. Und nachdem diese körperliche Form nicht immer da ist, kann man sagen, dass was auch immer mit dieser körperlichen Form zu tun hat, nicht real ist. Aber das ist nur aus der Definitionsperspektive. Das heißt nicht, dass das, was passiert, nicht passiert. Wenn meine Blase voll ist, dann sage ich auch nicht, das ist nicht real und gehe nicht auf die Toilette deswegen, oder? Sondern ich kümmere mich um das, was mir Schwierigkeiten bereitet. Also wir sind in einer Zeit, wo das Thema Trauma zum Glück mehr in das Bewusstsein der Menschen rückt. Und es ist zu begrüßen, dass, wenn sich Therapeuten, Coaches und ganz einfache Menschen sich informieren über das Thema Trauma und sich damit auseinandersetzen. Ich halte das für sehr wesentlich. Denn alles, was uns Schwierigkeiten bereitet, hindert uns bis zu einem gewissen Grad, frei von Altlasten zu sein, frei von Dingen, die wir nicht unbedingt mit uns mittragen müssten. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Sonja. Das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wenn man sich dafür interessiert, welche Menschen sind da am Puls der Zeit. Es wird oft gesagt, dass traumatische Erlebnisse, wenn sie nicht verarbeitet sind, in den Zellen irgendwie stecken bleiben. Wenn dem so ist, dann ist auf jeden Fall eine körperorientierte Traumaarbeit hilfreich. Leider ist in unserem Kassensystem bei der Psychotherapie vorwiegend nicht körperorientierte oder fast ausschließlich nicht körperorientierte Arbeit bezahlt, ob das jetzt Verhaltenstherapie ist oder Psychoanalyse. Und begrüßenswert wäre, wenn Menschen, die das Sagen in diesen Systemen haben, ihr Bewusstsein so weit erweitern könnten, dass sie der körperorientierten Psychotherapie einen Platz geben könnten. Dann hätten viel mehr Menschen, die sich die hohen Sätze von Traumatherapiestunden nicht leisten können, einen Zugang dazu. Sonny schreibt, danke, sehr hilfreich. Ich leide unter beidem. Schocktrauma durch Verkehrsunfälle und Entwicklungstrauma. Ja, also ich kann dir das nur ans Herz legen, da auch Unterstützung zu holen. Wir können, wenn uns jemand unterstützt, lernen, selbst zu regulieren. Lernen, wenn dann diese Situationen auftauchen, wo wir quasi auf Autopilot agieren, aus einem Trauma heraus, aus einem nicht verarbeiteten Trauma heraus, zu lernen, wie wir uns ressourcieren können. Und wie wir uns selbst helfen können. Peter Levine mit Somatic Experiencing hat hier sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet. Lawrence Heller mit seinem Namen. Aber es gibt auch viele andere Therapeuten, die am Puls der Zeit sind. MH schreibt, wenn man frei werden möchte, muss man auch Persönlichkeitsstrukturen lösen. Und die kann man nur lösen, wenn man sich Traumata anschaut. Auch das ist ein wertvoller Kommentar. Gerade in Advaita und Satsang-Kreisen wird von einem Teil der Lehrerschaft propagiert, dass es sinnlos ist, sich die Persönlichkeit anzuschauen. Aber wieso sollte es sinnlos sein, uns etwas anzuschauen, was uns Schwierigkeiten bereitet? Mein Ansatz ist, selbst zu schauen, deine eigene Weisheit anzuzapfen, zu lernen, dich auf deine eigene Weisheit zu verlassen, sodass du nicht auf die Weisheit anderer angewiesen bist. Es ist nicht verkehrt, sich inspirieren zu lassen von Sprechern. Aber selbst wenn jemand etwas entdeckt hat, selbst wenn jemand entdeckt hat, wie es ist, in sich selbst zu ruhen, ist es ein großer Fehler zu glauben, dass er deswegen die Antwort auf alle Fragen hat. Das ist vollkommen illusorisch. Ich habe euch ein Beispiel. Ich habe heute Nachmittag oder recht spät mich nochmal hingelegt für eine Stunde, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich dann frischer hier präsent bin. Und ich lese für mein Leben gern und ich lese gern Sachen über Ramana Maharshi. Das ist einfach so eine Leidenschaft. Und jemand hatte ihn gefragt, was er davon hält, von tagsüber schlafen zu gehen. Und vermeintlich hat er geantwortet, es sei ganz furchtbar, so ungefähr. Ja. Das heißt, wenn ich meine eigene Weisheit frage, dann sagt die mir, Kevin, das ist wunderbar in Ordnung. Wenn du müde bist, dann geh schlafen. Vor allem, wenn du dann noch präsent sein willst mit anderen Menschen, tu das, was deine innere Weisheit dir sagt. Das heißt, in dem Fall sage ich einfach, Ramana, ich respektiere deine Meinung. Aber in diesem Fall gehe ich mit dem, was sich für mich stimmig anfühlt. Auf der anderen Seite, das heißt, er wurde etwas gefragt, was etwas außerhalb seiner Expertise lag. Weil er hat so tief in sich geruht, also für ihn war Schlaf sowieso nicht so ein großes Thema. Es war ja so, dass seine Mutter auch da gelebt hat, viele, viele Jahre lang. Und sie hat ein bisschen so den Daumen auf Ramana gehalten und quasi ihm auch verboten, das Ashram manchmal zu verlassen. Und so hat er dann oft gewartet, bis sie eingeschlafen ist. Und dann ist er nachts auf den Berg spazieren gegangen. Das hätte sie niemals erlaubt, weil er hätte sich natürlich verletzen können oder stolpern oder irgendwas, ne? Aber der Punkt ist, dich mehr und mehr auf deine eigene Weisheit zu verlassen. Ne? Und wenn es Persönlichkeitsstrukturen gibt, die dir Probleme verursachen. Also für mich macht es Sinn, da das Licht des Bewusstseins zu nehmen und zu reflektieren, sich das anzuschauen. Wenn jemand dir irgendwelche Sachen erzählt, ob ich das bin, immer zu untersuchen, zu sagen, das eine, was der Kevin sagt, das fühlt sich stimmig an und das, was er gerade gesagt hat, das fühlt sich wie Quatsch an. Aber was wir haben diese Idee, dass es dann Leute gibt, die sind weise und die sind dann vollkommen weise. Das ist nicht meine Erfahrung. Natürlich, wenn jemand entdeckt hat, einen Zugang entdeckt hat, wie es möglich ist, Frieden zu sein, dann ist das ein immenser Schatz. Aber wie man auf die Idee kommt, dass er dann alle Fragen des Lebens beantworten kann. Und wir gehen in Satsang, wir stellen alle Fragen des Lebens und glauben, dass der da spricht, die korrekte weise Antwort hat. Ne? Gibt es Karma? Gibt es kein Karma? Gibt es Wiedergeburt? Gibt es freien Willen? Während die Spezialität dessen, aus meiner Perspektive, der sitzt und Frieden ist, ist, dass seine Gedanken ruhen, dass er sich mit unnötigen Fragen nicht beschäftigt und sich nur beschäftigt, wenn ihm etwas Schwierigkeiten bereitet. Ja, das heißt, wenn ich mir irgendwie den Fuß weh tut, dann bereitet dieser Schmerz mir Schwierigkeiten, dann schaue ich mir an, was ist da los? Gibt es da irgendwas, was ich tun kann? Und genauso ist es, wenn ich bestimmte Persönlichkeitsmuster in mir entdecke, die nicht hilfreich sind. Ja, beispielsweise, wenn ich in der Beziehung bin und jedes Mal, wenn es Streit gibt, renne ich weg, dann ist das ein Persönlichkeitsmuster, das aller Wahrscheinlichkeit nicht hilfreich ist, ne? Dann lohnt es sich anzuschauen, was hat's damit auf sich? In meinem Fall kann ich zum Beispiel sehen, dass ich als Kind in meiner Familie weglaufen musste, wenn meine Mutter getobt hat, einfach um zu überleben. Das heißt, wenn es da Schwierigkeiten gab, dann war es überlebenswichtig für mich, den Raum zu verlassen und mich möglichst weit von der Person zu entfernen, die mir Schwierigkeiten bereitet hat. Wenn ich dieses Muster nicht anschaue und das in eine Beziehung zum Beispiel transportiere, ohne dass ich untersucht habe, ist dieses Muster in dieser Beziehung überhaupt angebracht? Ich meine, dann werde ich mein Leben lang Schwierigkeiten haben und dann werden Beziehungen nicht sonderlich gut funktionieren und dann werde ich von einer zur anderen springen in der Hoffnung, dass ich endlich eine tolle Beziehung finde, obwohl der Grund darin liegt, dass ich nicht angeschaut habe, was spielt denn bei mir.
Kevin, dein Mikro ist aus.
Danke, Svante. Greta schreibt, ihr könnt immer nachhaken, wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist oder dann noch eine Zusatzfrage ist. Greta sagt, ist die Angst vor dem Tod, beziehungsweise eher vor dem Unbekannten danach normal? Oder ist es eine Art Schutzfunktion? Ja, wir können also gemeinsam schauen, ne? Ist die Angst vor dem Tod normal? Also angenommen, wir hätten keine Angst vor dem Tod. Da ist also ein lebendiger Organismus und er hat keinerlei Angst vor dem Tod. Also das eine ist es, wenn wir uns bewusst werden, ja? Wenn wir bewusst sind, dann können wir tatsächlich auch dieses Thema angehen und schauen, ist es möglich, angstfrei zu leben? Ja? Sogar so weit zu gehen, zu schauen, ist es möglich, mit der Zeit, indem ich das Licht des eigenen Bewusstseins dahin scheine, dauerhaft angstfrei zu leben? Das würde es Übung erfordern, wenn einen das interessiert. Aber biologisch haben wir ein Programm, so sieht es für mich aus, und auch die Tiere, ein Programm, das sagt, ich möchte nicht sterben. Ja? Wenn wir identifiziert sind mit dem Körper, und auch das ist ganz normal, das scheint jeder und jede zu machen, diese Erfahrung. Das heißt, wenn wir glauben, wir sind dieser Körper, wir wollen natürlich leben. Das heißt, wir werden schauen, dass dieser Körper überlebt. Also aus meinem Sehen ist es eine Schutzfunktion, weil sonst, wenn ich vor einem Löwen stehen würde, dann wäre es mir egal, ob der mich jetzt isst oder nicht, oder? Könnte ihm noch guten Appetit wünschen. Wenn ich völlig angstfrei wäre, ne? Aber so funktioniert das Tierreich nicht. Und so funktionieren wir in der Regel auch nicht. Aus einem biologischen Programm heraus. Genauso wie es ein biologisches Programm gibt, das für Fortpflanzung sorgt. Wenn wir nicht Lust empfinden würden, hätten wir wahrscheinlich gar kein Interesse, uns fortzupflanzen. Und somit gibt es den Mensch als solches nicht. Und genau dasselbe gilt für alle Tiere. Das heißt, das ist meine Sicht dessen, dass die Angst vor dem Tod und auch vor dem Unbekannten danach normal ist und eine Schutzfunktion ist. Und gleichzeitig kann ich sehen, dass wenn diese Angst spielt, ich aber nicht in der bedrohlichen Situation bin. Das heißt, angenommen, ja, also dann kann ich reflektieren, ja. Und ich kann mir diese Angst zutiefst anschauen, ne? Und auch untersuchen, was es damit auf sich hat. Und es gibt Menschen zum Beispiel, die haben Nahtoderfahrungen gehabt, die haben diese Angst verloren. Und es scheint ein großes Geschenk zu sein, diese Angst zu verlieren. Das heißt nicht, dass sie unvorsichtig werden und jetzt auf die Straße laufen, obwohl da Verkehr kommt. Die sind bei ihren Sinnen. Sie können sehr wohl unterscheiden, aber sie haben diese Angst grundsätzlich verloren. Und diese Angst, die verliert man, wenn man sich das anschaut. Also ich bin ein großer, großer Freund von Dingen anzuschauen, die einem Schwierigkeiten bereiten. In dem Moment, wo ich merke, mir bereitet etwas Schwierigkeiten, habe ich ein Interesse daran, das Licht oder das ins Licht des Bewusstseins zu rücken und zu schauen, was spielt denn da? Unbewusst vielleicht. Ja, ich hoffe, das beantwortet das ein bisschen, Greta. MH schreibt, ich glaube, es gibt ein Sein, wo keine Fragen mehr sind. Ja, ja, mal schauen. Ne? Mal schauen, ob es möglich ist, an diesen Platz zu kommen. Beziehungsweise, ja, dass wenn Fragen auftauchen, dass wir uns nach innen wenden können und schauen können, ob ich die Antwort auf die Frage in mir selbst finde. Ja, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und ich habe mich verlaufen und ich weiß, es wäre jetzt hilfreich, wenn ich den richtigen Weg runterfinde, bevor es dunkel wird. Und ich stehe vor einer Gabelung, gehe ich links, gehe ich rechts. Dann taucht eine Frage ganz natürlich auf. Aber die Art, die Sinnfragen, ja. Wenn ich weiß, was mein Interesse ist, wenn mein Interesse ist, Frieden zu sein und einen Platz des Friedens auszuleben, dann muss ich nicht so Fragen klären wie, gibt es einen freien Willen oder was passiert, nachdem der Körper verendet? Oder wie ist diese Erde und das Universum entstanden? Und wir können untersuchen, ob es einen Platz gibt in uns, wenn wir da mit der Aufmerksamkeit hingehen, wo es still wird. Und wo das, was du beschreibst, dass keine Fragen mehr da sind, ob wir diesen Platz finden. Wenn dann doch eine Frage auftaucht oder irgendein Gedanke auftaucht, zu schauen, was ist da gerade passiert, dass das aufgetaucht ist? Hat sich meine Aufmerksamkeit verschoben, zum Beispiel nach außen? Ob ich diesen Platz des Seins, den Platz des Bewusstseins verlassen, dann merke ich, ah, jetzt bin ich mit irgendeinem Gedanken gegangen. Untersuchungen durchzuführen. Wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, oder wenn etwas uns Schwierigkeiten bereitet, und das beinhaltet, wenn ständig Gedanken auftauchen, die so und so graben, dass wir uns da draufstürzen und alles andere vergessen, vor allem uns selbst. FGH Moni sagt guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend. Ja, ich glaube, es ist wichtig, kritisch unterwegs zu sein. Zugang zu deiner eigenen Weisheit zu haben, zu bekommen und zu lernen, dir selbst zu vertrauen. Dir Hilfe zu holen, wenn du sie brauchst, zum Beispiel gerade bei Traumata ist es hilfreich, gegenüber zu haben, der Erfahrung damit hat, Menschen mit solchen Sachen zu begleiten. Aber zu lernen, selbst dann zu lernen, auf dich selbst zu vertrauen. Und das kritisch zu hinterfragen, was Sprecher zum Beispiel auf Jetzt TV erzählen. Nicht einfach, der sagt das und dann ist es so. Selbst überprüfen. Paulus, der früher Saulus hieß in der Bibel. Es gibt nicht viel, was ich von ihm zitieren kann, aber er hat gesagt, dass er nimmt das, was hilfreich ist, und das, was nicht hilfreich ist, das lass. Das fand ich sehr gut. Einen sehr guten Ratschlag. Da bin ich ganz bei Paulus, bei anderen Sachen vielleicht nicht. Ja. So halte ich es auch mit Ramana. So halte ich es sogar mit mir selber. Ich glaube mir auch nicht alles. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn Leute Satsang geben, ja, dann sind die selbst in einem besonderen Feld. Und wenn die dann wieder in ihrer Familie sind oder auf der Straße oder so, dann sind sie in einem anderen Feld und verhalten sich zum Teil ganz anders. Nicht kritisch sein, ne? Es geht um dich, dass du findest, was du suchst, ne? Dass du in Frieden kommst mit dem, was die momentan noch Schwierigkeiten bereitet. Da kann jemand anders dir einen Fingerzeig geben, der hilfreich sein kann. Das ist toll. Aber zu glauben, dass es irgendjemand gibt, der alles weiß, also meine Güte. Wir wissen doch aus eigener Erfahrung, dass wir so gut wie gar nichts wissen. Ne? Also es gibt so viele Gebiete, Biologie, Neuropsychobiologie vielleicht. Was wissen wir denn schon? Ne? Wir wissen doch aus eigener Erfahrung, dass das, was wir wissen, ein ganz, ganz kleiner Teil ist. Ne? Wie kommt es, dass wir dann auf andere Leute projizieren, dass die all das wüssten, was wir nicht wissen? Das ist illusorisch. Ja. MH sagt, was du zu Fragen sagst, sehe ich auch so. Ich habe selbst eine. Okay, was sind Nahtoderfahrungen, wenn die Psyche aussteigt, wie bei Traumata? Ertrinkungsangst, nennt man das auch Nahtoderfahrung? Ja, also wenn ich am Ertrinken bin. Also dann bin ich dem Tod sehr nahe, ne? Also es gibt unterschiedliche Grade der Nahtoderfahrung und unterschiedliche Erfahrungen, ne? Erfahrungen, wo zum Beispiel ein Arzt sagt, der ist schon tot, und dann, ich habe in da irgendwo in den Medien vor kurzem gelesen, dass jemand in Südamerika beerdigt wurde und 10 Stunden später hat man Klopfen gehört und hat das Grab wieder aufgemacht und dann stieg die Person raus. Ne? Das ist eine besondere Form der Nahtoderfahrung. Also es gibt. Ich hab als Kind mehrfach Todeserfahrung gehabt mit Erstickungstod. Einmal bin ich von einem recht hohen Baum runtergefallen und auf meiner Brust gelandet. Ein anderes Mal war ich auf meinem Fahrrad und bin mit offenem Mund durch die Gegend gefahren und da ist eine Wespe reingeflogen in meinen Mund und hat mich im Rachen, sagt man, glaube ich, gestochen, und das ist so weit aufgeschwollen. Alles war zu, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte mehrere solcher Erfahrungen. Aber dann gibt es Leute, aber ich bin nicht so weit gegangen, dass ich dann bewusstlos war oder weg, oder ich bin dann aber zum nächsten Haus gefahren und habe geklingelt, und die Frau, die mir aufgemacht hat, war irgendwie wach und hat Eis geholt und hat mir dieses Eis gegeben, und das habe ich genommen im Mund und rum, und das hat so schnell runtergeschwollen, dass ich wieder atmen konnte. Sonst wäre diese Nahtoderfahrung weitergegangen, vielleicht bis zum Tod, ne? Also die Frage lässt sich nicht so eindeutig beantworten, weil es da unterschiedliche Erfahrungen gibt, wie Leute, die das manchmal berichten, die im Krankenhaus sind und dann sich als mehrere Meter über dem Boden, über ihrem Körper schwebend wahrnehmen. Und die Gespräche der Ärzte mitbekommen, die sagen, ja, der oder die ist tot, oder und dann zurückzukehren, ne? Wer ist sich all dieses Momentes bewusst, ne? Wer ist sich dieses Gespräches bewusst, ne? Allein so ein Gespräch kann schon Trauma aktivieren, ne? Wie kann ich mich regulieren, falls das der Fall ist? Wer hat den Boden unter den Füßen spüren? Den Po auf dem Sitz? Gedanken wieder sinken zu lassen, ins Herz, ins eigene Sein. Hier und jetzt präsent mit dem, was hier und jetzt ist und nicht mit irgendwelchen Ideen und Gedanken, die aufgetaucht sind, zu gehen, sondern das eigene Sein nicht zu vergessen. Das ist wesentlich. Das heißt auch die Art der Fragen, die wir stellen. Entscheidet mit, wohin geht die Reise? Geht die Reise in die Angst? Geht die Reise in den Frieden? Geht die in welche Richtung? MH fragt, was heißt denn, sonst wäre die Erfahrung weitergegangen. Ja, sonst wäre ich vielleicht gestorben, wenn diese Frau nicht so präsent und wach gewesen wäre. Und weil ich konnte ja, ich war ja vor ihr und habe einfach nur, ich konnte ja nicht mal was sagen. Ich war schon so atemlos, also ich konnte gar nicht sprechen. Aber sie konnte sehen, dass das geschwollen war, also dass was passiert sein musste. Und ich habe überlebt. Das heißt, wenn wir so eine traumatische Erfahrung gemacht haben, wenn wir überhaupt traumatische Erfahrungen gemacht haben, die uns heute noch möglicherweise belasten oder die auftauchen, so wie diese Erfahrung jetzt auftauchte mit dieser Frage, sich zu sagen, ich habe überlebt, ja. Zu schauen, was das macht, wenn wir sagen, egal was uns passiert ist in unserem Leben, ich bin hier, ich habe es überlebt. Zu schauen, wie ist das? Ja, wenn mir klar ist, dass ich das überlebt habe, sonst könnte ich nicht, sonst wäre ich nicht hier. Diese Erleichterung, mit dieser Erleichterung zu gehen, diese Erleichterung in die Zellen sinken zu lassen, ja, in jede Zelle des Körpers zu integrieren. Ich habe das überlebt, was auch immer mir passiert ist. Gerade deswegen nochmal auf die Frage mit dem, ob es sinnvoll ist, sich Traumata anzuschauen. Das ist auch wichtig. Mit erfahrenen Leuten zu arbeiten, wenn das möglich ist. Wenn wir nur Gesprächstherapie machen, dann lösen sich diese Traumata oft nicht auf, sondern wir werden manchmal sogar retraumatisiert. Das heißt, wenn jemand aus dem Kriegsgebiet kommt, dann ist es nicht unbedingt hilfreich, sie zu fragen, was ihnen denn passiert ist. Weil durch das Erzählen werden diese Traumata immer wieder neu reaktiviert. Also, wer es sich leisten kann, bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um mit guten körperorientierten Traumatherapeuten zusammenzuarbeiten. Dem rate ich das. Dann soll er auf jetzt TV kommen und das kostenlose Satzang genießen. Da kann man dann wieder etwas sparen. Im Devasetor ab und zu was überweisen, damit das weiterlaufen kann. Wer es hat. Ganz wichtige Fragen, die er stellt. zwei Liebe schreibt, ich bin als sehr kleines Kind emotional vernachlässigt worden, hatte eine lange Psychoanalyse. Nichtsdestotrotz habe ich noch sehr viel mit Ängsten zu tun. Was hilft da, herauszukommen? Es ist natürlich nicht möglich, in einem Rahmen wie diesem so eine Frage zu adressieren. Das heißt, braucht es eine Einzelarbeit mit jemandem, der beispielsweise Somatic Experiencing macht oder NAM oder beides. Das wird leider nicht von der Kasse bezahlt. Dann ist es auch nicht leicht, den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin zu finden, die zu dir passt. Aber es ist gut, dass du das siehst, ja. Es ist gut zu sehen, dass du vernachlässigt wurdest. Viele von uns können damit resonieren und kennen das. Sehr viele von uns sogar. Es ist in deinem Bewusstsein. Das ist der erste wesentliche Schritt. Und wenn du sehen kannst, dass Teil dieser Ängste, die auftauchen in dir, mit dieser langen Vergangenheit zu tun haben, dann ist das ein weiterer wesentlicher Schritt. Und du kannst dankbar sein, dass du das sehen kannst, ja. Das heißt, je nachdem, was deine Situation ist, angenommen, du könntest dir jetzt nicht leisten, Hilfe zu holen, kannst du trotzdem deine innere Weisheit anzapfen. Oder du kannst Bücher lesen von Peter Levin, beispielsweise. Oder du kannst schauen, ob du jemanden findest, der 1:1 mit dir arbeitet. Auf einer Basis, die deinen finanziellen Möglichkeiten entspricht und so weiter. Ne? Aber auf jeden Fall ist es hilfreich, wenn was auftaucht, ja, präsent zu sein damit. Das ist wichtig, wichtig zu nehmen. Und wenn du kognitiv was sehen kannst, wenn du zum Beispiel sehen kannst, das kenne ich von diesem Muster aus meiner Kindheit, dann in deinen Körper zu spüren, was nimmst du in deinem Körper wahr, während du diese Kognition hast, während du diese Erkenntnis hast. Ne? Während ich rede jetzt zum Beispiel, ne, spüre ich, wie so Energie in meinen Armen fließen, und zwar diese Richtung, also praktisch vom Oberarm in die Hände, nur während ich jetzt rede über dieses Thema. Ja, zu spüren, was nimmst du in deinem Körper wahr. Und zwar das zu einer Übung zu machen, generell zu spüren. Also nicht nur anfangen zu spüren, wenn etwas Problematisches auftaucht, sondern generell diese Fähigkeit zu entwickeln, zu spüren, dich selbst zu spüren. Ne? Also auch deinen Körper zu spüren, was da vor sich geht, welche Veränderungen stattfinden. Also da gibt es sicherlich ganz viel zu sagen, aber das ist dann individuell auch deine Ressourcen zu kennen, ist etwas anderes, was wichtig ist. Ne? Zu wissen, was sind deine Ressourcen? Für mich ist meine größte Ressource mein eigenes Sein, mein eigenes Bewusstsein. Mein Körper ist eine Ressource, das ist nicht für jeden so, ne?
Kevin, darf ich da auch mal was zu fragen?
Sehr gerne.
Kennst du das ehrliche Mitteilen nach Bhopal?
Ja.
Was denkst du dazu? Ist das sinnvoll, oder?
Also mit ehrlichem Mitteilen ist gemeint, also dass man einen anderen Menschen hat oder mehrere andere Menschen hat, mit denen, also ich war heute zum Beispiel auf einer, ja, wie man sagen, eingeladen in einer Gruppe und da waren sehr oberflächliche Gespräche. Das ist also nicht mit ehrlichem Mitteilen gemeint, sondern zu teilen, was geht in dir vor, ja?
Ja, da gibt es richtige Regeln. Jeder 10 Minuten sich mitteilen, alle Ebenen.
Genau, das ist halt System und es hat bestimmte Regeln und das kann sehr, sehr hilfreich sein als Einstieg, ja? Um zu lernen, überhaupt sich selbst zu beobachten. Weil ich kann mich nur mitteilen, wenn ich mich erst beobachte, ne? Was fühle ich denn?
Nee, man kann einfach mitteilen, was da ist. Also einfach, was jetzt so da ist.
Genau, ne? Aber das, viele Menschen sind so wenig mit sich selbst in Kontakt, dass die.
Die können dann aber sagen, ich weiß jetzt nicht, was da ist. Oder ich fühle jetzt nicht, ich spüre.
Genau. Also es ist jede Form, wo wir dazu eingeladen sind, in der sicheren Atmosphäre, in einem geschützten Raum zu lernen, Dinge klar zu kriegen für uns und eine Möglichkeit haben, diese Dinge mitzuteilen, ohne dass wir verurteilt werden. Ehrliches Mitteilen ist, wie gesagt, ein System. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr wertschätze, ist die nordamerikanische Tradition des Redestabs. Das ist auch eine Möglichkeit, wo jemand, der den Stab hält, das Wort hat. Und erst wenn er den Stab weitergibt, heißt es, dass der Nächste eben neben ihm sprechen kann oder wenn er nicht sprechen will, den Stab weitergeben kann. Das heißt, in der Runde, wenn dann 10, 20 Leute sind, dann kann man nicht einfach reagieren auf das, was der Redner gerade gesagt hat, sondern man muss warten, bis der Stab bei dir ist. Und dann ist vielleicht was ganz anderes wichtig oder wichtiger, ja. Das ist eine andere Praxis, die man auch ehrliches Mitteilen nennen könnte. Oder wenn du einen Freund oder eine Freundin hast oder einen Partner oder eine Partnerin hast und gerade wenn man Zeiten mitmacht, wo es schwierig ist, kann man beispielsweise 10 Minuten Zeit nehmen, ein-, zweimal die Woche. Es ist erstaunlich, wie wenig Zeit man wirklich braucht. Und in den ersten 5 Minuten darf der eine sprechen, während der andere, die andere Person einfach nur zuhört, ne? Ohne zu unterbrechen. Ja, weil oft sagen wir etwas und dann werden wir unterbrochen und dann kommen wir gar nicht dazu, überhaupt uns mitzuteilen, ja. Das ist auch ehrliches Mitteilen, ja. Es hat nicht die enge Struktur, die jetzt Gopal, oder die Struktur, die Gopal vorgibt, ja. Also prinzipiell jede Form wo wir uns authentisch mitteilen können mit Menschen, die wir wertschätzen, ist hilfreich. Kann hilfreich sein, kann auch da achtsam zu sein. Du kannst genauso in einer Gruppe sein, wo so gesprochen wird, dass du merkst, das tut mir gerade nicht gut, das aktiviert irgendwas in mir, wo ich Nein sage oder wo ich gehe oder wo ich den Sound abdrehe, wenn es digital passiert. Also immer achtsam mit dir selbst zu sein, immer deiner eigenen Weisheit zu glauben. Ja, das ist hilfreich. Ja, für zwei Liebe, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Das kannst du nochmal konkreter nachfragen. Lara Simha schreibt, danke für deine Antwort gestern, Kevin. Du hilfst mir, mit dem Schmerz sein zu können. Weitere Kontaktangebote wurden überdeutlich verneint. Ich bin sehr traurig und verzweifelt. Ja, Lara Simha, ne, was wichtig ist zu sehen, ja, du hast dich mitgeteilt dieser Person gegenüber und gesagt, ja, du bist offen, du würdest gern wissen, was los ist und hast dich zur Verfügung gestellt und da kam ein Nein. Dieses Nein hat mit dir nichts zu tun, aber alles mit der Person. Ja, in der Regel, wenn jemand so einen Kontaktabbruch vornimmt, hat es damit zu tun, dass die Person selbst so große Schwierigkeiten hat, dass sie sich nicht in der Lage wähnt, sich mitzuteilen. Das hat mit dir nichts zu tun. Das ist ganz wichtig zu sehen. Ja. Weil du weißt in deinem Innersten, dass du diese Bereitschaft hast. Ne? Und das kannst du dann zur Verfügung stellen für jemanden, der das wertschätzt. Und in der Zwischenzeit kannst du lernen, dich selbst wertzuschätzen und mit dir zu sein, ja. Dir die Aufmerksamkeit zu geben, die du gerne dieser anderen Person geben würdest. Kommunikation ist für uns alle eine große Schwierigkeit, ja. In der Regel auch für die Satsang-Lehrer, mich eingeschlossen. Das ist ein Feld, wo wir alle ein Riesenpotenzial haben. Und wenn jemand niemanden hat, wirklich niemanden hat, mit dem er sich überhaupt austauschen kann auf so eine Art und Weise, dann ist das, was Yvonne zum Beispiel gesagt hat, so eine Gruppe zu finden, die es gibt, wie so eine Gruppe von Gopal, ehrliches Mitteilung, ein Versuch wert, ja, zu schauen, wie ist das? Nur als Beispiel. Ja, gerne. Und immer nachhaken, wenn noch was ist. Ja. Jetzt, weil Liebe schreibt, hauptsächlich ist die Angst da, wenn ich mit mir allein bin. Ja. Und dann zu schauen, wie bist du mit dir, ne? Wo ist deine Aufmerksamkeit, ne? Ist sie bei dem, was die Angst wahrnimmt? Beziehungsweise lange bevor diese Angst auftaucht, ja, zu üben, bei dir zu sein, ja. Wann immer du dich drin erinnerst, zu schauen, macht das einen Unterschied, ne, wenn du deine Aufmerksamkeit auf dein eigenes Gewahrsein richtest, ne. deine Aufmerksamkeit dort verankerst, deinen Körper mit einbeziehst. Ja, die Erdung, den Kontakt zur Erde mit einbeziehen. Ja, wir sind immer in Kontakt mit der Erde. Also wenn es ein Fußboden ist im 10. Stock irgendeines Gebäudes, ja. Oder wenn wir uns hinlegen. Also mir tut es zum Beispiel sehr, sehr gut, mich hinzulegen, ne? Ich habe, selbst wenn ich auf dem Boden liege und nicht mich hinlege, um zu schlafen, weil mein Körper hat so viel Kontakt mit der Erde dann, das tut mir so wohl. Ja, während wenn ich jetzt sitze, dann habe ich den Kontakt meines Po's auf dem Stuhl und die Füße auf, aber das ist von der Fläche her sehr viel weniger, als wenn ich liege. Zu lernen, wie kann ich mit mir sein, sodass ich ressourciert bin mit mir selbst, ja, sodass ich dann ist natürlich zu schauen auch, ne? Aber dafür ist es hilfreich, wenn du jemanden hast, der dich ein bisschen begleiten kann dort. Weil du gesagt hast, das hat mit deiner Kindheit zu tun. Und wenn du emotional vernachlässigt wurdest, dann kann das sein, dass da was getriggert wurde, wo du alleingelassen wurdest und jemanden gebraucht hättest und dass das weiterspielt. Aber das ist begrenzt, wie ich das jetzt hier in diesem Rahmen adressieren kann mit dir, ne? Vor allem über den Chat. Aber bleib dran, du bist auf einem guten Weg, diese Dinge zu sehen, diese Zusammenhänge zu sehen, ja, zu lernen, dich selbst zu wertschätzen und zu sehen, ja, das, was schon bewusst ist, das ist so wertvoll. Karin Anna schreibt, Traumaheilung durch EM, also ehrliches Mitteilen von Gopal, Norbert Klein, damit Bindungsentwicklungstrauma auflösen. Ich spüre, ich fühle, mein Kopf denkt. Ja. Wie ich anfangs sagte, das, was hilfreich ist, beibehalten. Das, was nicht hilfreich ist, sein lassen. Ne? Ja, noch ein paar Kommentare zum ehrlichen Mitteilen, aber da bin ich jetzt schon drauf eingegangen. Die zwei Liebe schreibt, ich danke dir schon mal. Ja, also wir können mein ehrliches Mitteilen fängt für mich schon an zu lernen, also mich zu interessieren für was passiert in mir, ne? Kontakt fängt an, indem ich Kontakt mit mir gehe. Als Erwachsener. Je mehr ich mit mir in Kontakt bin, je mehr ich mit meinem Körper in Kontakt bin, mit meinen Körperempfindungen, mit dem, was ich fühle, und so leichter wird es mir fallen, nicht leicht unbedingt, aber leichter wird es mir fallen, in Kontakt mit anderen zu sein. Und für die meisten von uns ist das eins der größten Herausforderungen im Leben, im Kontakt sein mit anderen Menschen. Mir ist es jedenfalls jahrzehntelang so gegangen. Letztendlich ist es immer noch so. Sanft mit dir zu sein. Dankbar für das, was wir sehen. interessiert sein für das, was noch unbewusst ist. Liebevoll mit uns sein. Geduldig mit uns sein. Der Aufmerksamkeit immer wieder zum eigenen Bewusstsein zu schauen, ist es möglich, dass die Gedanken zur Ruhe kommen. Ist es möglich, still zu sein, auf eine Art und Weise, nicht negierend das, was auftaucht, Eve Adam schreibt, nochmal zum Thema ehrliches Beteilen, wenn du aufwachen willst, gibt es nur einen Weg aus dem Trauma heraus. Der führt mitten hindurch, ja, was auch immer genau das bedeutet, ne? Mitten hindurch und aufwachen. Wenn uns etwas Schwierigkeiten bereitet, dann lohnt sich zu schauen, was spielt dort, was spielt da. Und sich möglicherweise Hilfe zu holen. Es ist möglich, dem nächsten Gedanken nicht nachzugehen. Mit deiner Aufmerksamkeit bei dir zu sein. Wieder bei dir zu sein. Immer wieder zu dir. Damit erledigen sich schon die allermeisten Schwierigkeiten in meiner Erfahrung. Das, was sich nicht erledigt, das kann ich mir genauer anschauen. Ihr zwei Liebe schreibt, und das ist so toll, dass du mit mir sprichst, ja, sehr gerne. Ja, unsere Zeit kommt zu Ende. Einfach zu schauen, ist es möglich, in dir selbst zu ruhen. Bei dir zu sein. Und wie ist es, wenn du bei dir bist? Im Gegensatz dazu, wenn deine Aufmerksamkeit in die Gedankenwelt geht. Ja, habt noch einen wunderschönen Abend.
Ich hab vielleicht
Danke fürs Kommen.
Eine Frage?
Ja, gerne, Uli.
Ja, wann du wieder am Start bist, also vor diesem Dreier-Set dachte ich irgendwie, du bist alle 14 Tage da. Es war dann aber viel länger. Und deshalb wollte ich jetzt schon mal fragen, wann die nächste Möglichkeit besteht.
Weiß ich nicht genau, also wahrscheinlich so ungefähr. Also was sich für mich richtig anfühlt, ist so alle 4 Wochen. Ich merke, dass ich auch Zeit brauche, also zu reflektieren. Für mich ist das immer noch neu. Ich habe mich mein Leben lang, ich habe sehr introvertiertes Leben gelebt und hatte sehr wenig Kontakt zu Menschen. Und für mich ist das neu, mich zu öffnen und mich für Menschen zur Verfügung zu stellen. Ich gehe ein bisschen mit dem Fluss. Wenn jemand mich kontaktieren will, also ich gebe auch 1:1 Session und ich mache momentan alles auf Spendenbasis. Also man kann, für mich ist wesentlich, dass die Person einfach ein Interesse mitbringt. Und wenn jetzt dann das zu viel werden sollte, dass zu viele Leute mich kontaktieren, dann werde ich irgendwelche Zoom-Sessions machen, also man kann mir eine E-Mail schreiben und mit mir in Kontakt sein. Ne? Und oft ist es so, dass wenn wir das erste Mal mit jemandem in Kontakt sind, dann geht es vielleicht eine Stunde, aber nach sehr kurzer Zeit ist oft eine halbe Stunde absolut genug, um in Frieden zu sein, reguliert zu sein. Ja, das ist momentan mein Angebot und im Moment habe ich die Zeit, Menschen auf der Basis zu begleiten. Und wenn das nicht mehr so sein sollte, dann werde ich mehr Zoom-Termine anbieten. Ja. Also.
Okay, also bei mir ist es einfach so, dass ich oft gar nicht so viele Fragen habe, aber sehr dieses sogenannte Feld genieße und darin sehr gut eintauchen kann.
Ja, auch das kann man machen, einfach präsent sein miteinander, ja, ein paar Minuten, ja, Viertelstunde, 20 Minuten, was auch immer, einfach, ne, auch das ist möglich. Also ich stehe da, ich meine, für mich ist das Ziel, innerlich still zu werden. Das heißt also, das ist wunderbar, ne? Wenn gar nicht so, es muss nicht gesprochen werden. Ja, dann einfach mit jemandem präsent sein. Und ja, trau dich einfach, rühr dich einfach, ne? Ja, vielen lieben Dank an alle, ne?